Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Herzlich willkommen, Luigi Reitani, auf dem blauen Sofa. Es ist ein ganz besonderes blaues Sofa in diesem Jahr. Nicht nur, weil es das 20. Jubiläum des blauen Sofas ist, sondern weil wegen der abgesagten Buchmesse wir diesmal improvisiert haben und jetzt auf dem blauen Sofa zwar sitzen, aber nicht in Leipzig, sondern im Hauptstadtstudio des ZDF. Und ich freue mich ganz sehr, dass Sie hier sind, Herr Reitani. Ganz herzlich willkommen, denn ich wäre traurig gewesen, wenn wir das Gespräch gar nicht hätten führen können. Luigi Reitani ist Professor für deutsche Literatur in Udine in Italien. Er war außerdem 4 Jahre lang Leiter des italienischen Kulturinstituts in Berlin. Und er hat sich sehr lange und sehr intensiv mit Friedrich Hölderlin und dessen Werk befasst. Das Ergebnis sehen wir hier. In 2 Bänden ist es erschienen, die Werke von Friedrich Hölderlin herausgegeben, kommentiert und eben auch übersetzt ins Italienische. Und ganz aktuell ist erschienen jetzt noch ein Band mit 7 Essays mit dem Titel Hölderlin übersetzen, Gedanken zu einem Dichter auf der Flucht. Bevor wir über Friedrich Hölderlin sprechen, Herr Reitani, Sie kommen jetzt aber nicht gerade aus Italien, oder?
Nein, eben nicht. Meine Universität ist schon seit 3 Wochen gesperrt. Und gestern und heute habe ich zum ersten Mal in meinem Leben auch online unterrichtet. Eine ganz komische, natürlich auch interessante Erfahrung, aber die ich auch keinen Kollegen wünsche. Also vor allem wegen dieser Umstände. Also man hat das Gefühl, dass alles ein bisschen gespenstisch ist in dieser Situation. Also man spricht vor eine Kamera im Grunde, ohne die Studenten wirklich sehen zu können. Man hat auch kein Feedback, aber das ist die einzige Möglichkeit, dass der Universitätsbetrieb auch weitergeht.
Ja, man muss plötzlich improvisieren und ganz neue Dinge sich auch überlegen. Auf jeden Fall werden wir so langsam, aber sicher ja auch hier in Deutschland zu einer Gesellschaft auf Abstand. Wie ist das für Sie? Wie empfinden Sie das als jemand, der sich ja so sehr um die italienische Kultur und die Vermittlung der italienischen Kultur bemüht hat? Was bedeutet das für das Kulturleben in Italien?
Das ist gerade für das Kulturleben ist eine Katastrophe. Die Museen sind nicht zugänglich. Man denke nur an die große Raffaello-Ausstellung, die vor kurzem in Rom eröffnet wurde. Und natürlich ist das nicht nur für das Kulturleben, es ist auch für den Tourismus auch eine Katastrophe. Die Hotels sind in ganz Italien leer. Also es ist wirtschaftlich, glaube ich, ein Ausnahmezustand. Also es ist insgesamt etwas, das wir seit dem Zweiten Weltkrieg vielleicht nicht mehr so erlebt haben. In diese Form. Und ich habe meine Familie noch in Berlin, also ich lebe zwischen Berlin und Italien, zwischen Rom, Udine und Berlin. Und das war für mich auch persönlich, ich musste mich ganz anders einstellen. Seit 3 Wochen kann ich auch nicht mehr nach Italien reisen und Termine wurden abgesagt. Veranstaltungen in Italien wurden auch abgesagt. Eine Hölderlin-Tagung in Venedig wurde gestrichen. Aber wenn ich mit meinen Freunden, mit meinen Verwandten in Italien auch spreche, hat man wirklich das Gefühl, dass jetzt die Situation sehr ernsthaft und dramatisch ist.
Ich muss sagen, mich hat das auch sehr erschreckt, gestern die Bilder aus italienischen Krankenhäusern. Also man wird doch da inzwischen sehr verunsichert.
Ja, vor allem für alte Leute ist jetzt das Problem nicht, dass sie sich vielleicht noch anstecken, sondern wenn sie was anderes haben, für eine ganz gewöhnliche Krankheit, dass sie keinen Platz mehr in einem Krankenhaus finden können. Und das ist, also die ältere Leute sind vor allem gefährdet, aber die Angst wächst eben, dass sie keinen Platz, keine Betreuung auch erhalten können unter diesen Umständen. Vor allem in der Lombardei. Ich habe auch viele Freunde in Mailand, der Verlag Mondadori sitzt auch in Mailand. Und da ist natürlich das Problem akut.
Also der Verlag, in dem die Hölderlin-Ausgabe
wo die Gedichte, ist. Die Übersetzungen erschienen sind.
Ich wollte noch mal zu dem Online-Unterrichten fragen. Ja. Machen das jetzt andere Professoren auch?
Ja, alle. Ah, okay. Also in Udine sind wir eben in dieser Woche, nachdem wir schon vor 3 Wochen begonnen haben, keinen Unterricht mehr zu machen, sind wir jetzt zu diesem Schluss gekommen. Und Ja, es ist für mich wie für die anderen Kollegen, aber natürlich auch für die Studenten sehr kompliziert. Es ist auch ein technisches Problem, ob da alles noch digital läuft. Die digitale Plattform der Universität ist eine Herausforderung, eine unglaubliche Herausforderung für alle.
Es gibt ja auch einige italienische Dichter, die sich mit solchen Katastrophen beschäftigt haben. Ich muss sagen, ich habe mir in den letzten Tagen mal wieder das Decamerone von Boccaccio angeschaut. Es gibt auch noch diesen wunderbaren Roman Die Verlobten von Alessandro Manzoni. Haben Sie da auch noch mal drin geblättert? Oder gibt es da, sagen wir mal so, irgendwie Ansätze, die man auch auf heute übertragen könnte? Situationen, die geschildert werden, die mit heute tatsächlich zu tun haben, obwohl die Pest, die dort geschildert wird, ja schon viele Jahrhunderte her ist.
Ja, ich glaube, dass so eine Epidemie auch immer wieder ein literarisches Thema gewesen ist, aus zwei Gründen. Erstens, weil natürlich die Literatur unser Leben darstellt und auch Ausnahmezustände für Literatur besonders interessant sind. Aber andererseits, und das ist auch für den Decameron von Boccaccio gerade grundlegend, weil man da auch, wenn man sich absondert und von der Epidemie auch flüchten will, dann gibt es vielleicht die Möglichkeit zu lesen. Man liest und was bleibt einem, wenn er dann zu Hause sitzt? Das Erzählen, die Erzählung, die Bücher, das Lesen. Das ist vielleicht eine gute Empfehlung in dieser Zeit, dass man zu Hause bleibt, sitzt und sich und ein gutes Buch liest. Also es gibt natürlich sehr schöne Erzählungen von Manzoni bis zu Edgar Allan Poe über Pest, Seuche und alles Mögliche über Epidemien jeder Art und Weise. Aber ich glaube, das ist auch interessant. Also das ist Gruppe, das ist das Beispiel von dieser schönen Gruppe, wie Boccaccio sie darstellt, ist, dass man dann auf dem Land sich dann vereinigt. Und was macht man? Jeder erzählt jeden Tag eine Geschichte. Mhm. Und das ist so, vielleicht hat das auch mit der Literatur zu tun. Die Literatur, das habe ich auch in einem anderen Buch auch so die These aufgestellt, dass Literatur auch immer eine Flucht ist in doppelter Hinsicht, also dass die Literatur die Flucht thematisiert, die Katastrophen thematisiert, aber auch eine positive vielleicht Flucht auch aus der Wirklichkeit ist.
Dann kommen wir mal zu Friedrich Hölderlin.
Ja.
Der 250. Geburtstag von ihm jährt sich jetzt und zwar am 20. März. Und ich habe mal so nachgedacht, er ist zu Fuß, das weiß man, nach Bordeaux gewandert und wieder zurück. Er hat das antike Griechenland idealisiert, wobei er nie in Griechenland war. Und in Italien war
auch
er
nicht.
Nie.
Nein.
Welche Verbindungen gibt es zu Italien und Friedrich Hölderlin? Gut, man denkt dann möglicherweise an das nicht vollendete Stück Empedokles, dieses vorsokratischen Philosophen, der in den Ätna sich stürzt.
Ja.
Das spielt auf Sizilien, aber ansonsten, na vielleicht noch, dass es diese wunderbaren italienischen Pseudonyme gab, die sich Hölderlin gab, als er die Hälfte seines Lebens, die zweite Hälfte im Turm in Tübingen verbrachte. Oder welche Verbindungen zu Italien gibt es noch?
Ja, in diesem Buch, das 7 Essays enthält, gibt es auch einen Aufsatz über Hölderlin und Italien, also über diese Beziehung, die sicher nicht so zentral ist wie diejenige zu Griechenland. Sie haben zu Recht gesagt, Hölderlin war nie in Italien und hat natürlich auch nur Italien aus Büchern gekannt, aus Nachrichten. Er hat auch nie wirklich überlegt, ob er nach Italien geht, aber es gibt doch auch Gedichte, die sich irgendwie auf Italien beziehen. Die Lombardei wird als Schwester Schwabens auch genannt und da gibt es diese Assoziation, eine literarische Assoziation, das kommt auch schon bei einem anderen Autor dieser Zeit vor, bei Heinze in seinem Roman Ardinghello. Da gibt es eine historische Vergangenheit im Mittelalter, wo die Lombardei und Schwaben also jenseits und diesseits der Alpen verbunden waren. Da gab es natürlich auch Napoleon mit seinem Italienzug und mit seinem Triumph in Mailand. Und es gibt eben diese Gedichte, die sich auf Napoleon beziehen, in Italien auch als Ort von einer anderen Republik, von diesem Triumph, der auch ein Triumph von Ideen war. Hölderlin war übrigens auch ein Dichter auf der Flucht. Das ist auch nicht zufällig.
Das ist ja der Untertitel
auch dieses Buches.
Wie ist das gemeint?
Ja, also ich glaube, Hölderlin war auch sein Leben lang ständig auf der Flucht. Er wollte nicht Priester werden.
Was seine Mutter aber unbedingt wollte.
Seine Mutter, aber seine ganze Ausbildung als Theologe in Stift in Tübingen. Also er musste dann früher oder später auch Priester werden. Und die Alternative war, dass ihr Hofmeister, also Lehrer, Hauslehrer, wird in
was
eine
ja
Familie.
Dann auch so der Fall war.
Und es war so der Fall, also zunächst in Deutschland, in Waltershausen, zunächst dann in Frankfurt am Main und dann in der Schweiz und schließlich in Bordeaux. Also er hat versucht, das zu vermeiden, wollte nicht Priester werden, er wollte nicht heiraten auch. Also er ist auch letzten Endes auch von seiner Geliebte Suzette Gontard in Frankfurt geflüchtet und hat auch Abschied von den Deutschen genommen, diesem wunderschönen Brief an seinen Freund Böhlendorf, wo er sagt, dass er nicht gebraucht wird. Das ist fast eine Art Exil, auch der Schmerz, den er fühlt, weil er Deutschland verlassen muss. Also in dieser Hinsicht ist er auch ein Dichter auf der Flucht, aber wie auch seine Figuren. Hyperion ist auch ein Mensch, der auf der Flucht ist, wurde verbannt, kann nicht nach seine Heimat zurück. Er musste nach Deutschland gehen. Deutschland ist für ihn ein Zufluchtsort. Empedokles muss auch Agrigent verlassen und bei den Übersetzungen der griechischen Tragödien kommen auch Helden vor, die auch auf der Flucht sind. Also das Thema Flucht ist auch für Hölderlin zentral.
Ich möchte Sie noch mal fragen nach diesem unglaublichen Werk, diese zwei Bände Hölderlin, Lyrik, sein Hyperion, der einzige Roman, den er geschrieben hat, die Theaterstücke, alles in diesen zwei Bänden, die Sie übersetzt haben. Hölderlins Werk gilt als extrem schwierig, kompliziert. Auch die Sprache, er hat ja die Sprache, die er benutzt, eine Sprache des 18. und 19. Jahrhunderts. Die Frage zunächst, wie sind Sie überhaupt auf ihn gekommen? Also was hat Sie zu Hölderlin gebracht und diesem doch sehr schwierigen Werk und der Idee, das nun ins Italienische zu übertragen?
Also ich muss präzisieren, dass ich nur, unter Anführungszeichen, die Lyrik übersetzt habe, dass ich nicht alle Schriften Hölderlins übersetzt habe. Also der zweite Band von dieser Ausgabe, den Roman und die Tragödie, die Briefe und die theoretischen Schriften enthält, wurde mit anderen Mitarbeitern gemacht. Also ich habe nicht alles übersetzt in den zweiten Band, ich habe alles kommentiert. Es ist ein Kommentar von mehr als 1000 Seiten insgesamt, aber ich habe vor allem die Gedichte, die Lyrik übersetzt. Wie ich auf Hölderlin gekommen bin, natürlich wegen meines Studiums an der Universität, aber auch, weil Hölderlin für die Lyrik des 20. Jahrhunderts so wichtig gewesen ist. Also ich habe mich vor allem mit der Literatur des 20. Jahrhunderts auseinandergesetzt und bei Autoren, bei deutschsprachigen Autoren wie Paul Celan, aber auch Friederike Mayröcker zum Beispiel, spielt Hölderlin eine unglaubliche Rolle. Und Friede Jelinke auch. Ich habe zunächst gedacht, dass ich Hölderlin übersetzen konnte, als ich ein Stück von Friede Jelinek ins Italienische übersetzt habe. In diesem Stück gibt es so viele Hölderlin-Zitate, die ich auch mit übersetzt musste natürlich. Und zum ersten Mal habe ich mir gedacht, naja, vielleicht könnte ich auch versuchen, Hölderlin zu übersetzen. Und das habe ich dann gewagt, als ich dann einen Auftrag von dem Verlag Mondadori erhalten habe, eine zweibändige Ausgabe vorzubereiten für eine Klassikerreihe, die in Italien ungefähr der französischen Plejade entspricht.
Das ist ein Mammutwerk und ich fand es interessant, dass Sie mir im Vorgespräch sagten, dass die Bände sich sehr gut verkaufen in Italien, also auch einzeln verkaufen, man muss sie nicht als Kassette, so wie es jetzt hier steht, kaufen. Das fand ich spannend, weil ich hätte jetzt nicht gedacht unbedingt, dass man sich in Italien so für Hölderlin interessiert?
Doch, also Hölderlin ist immer wieder übersetzt worden. Es gibt von den Gedichten gibt es mehrere Übersetzungen. Also meine Übersetzung ist vielleicht die vollständigste, aber nicht die erste Übersetzung. Es war nicht die erste Übersetzung. Hölderlin wurde schon in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts ins Italienische übertragen. Und ich glaube, dass auch die ganze Lyrik, italienische Lyrik des 20. Jahrhunderts irgendwie auch mit Hölderlin zu denken ist. Also, dass Hölderlin ein wichtiger Faktor war für das Schreiben von Gedichten ins Italienische. Ich denke an einen Dichter wie Andrea Zanzotto, vielleicht der wichtigste, der bedeutendste Dichter in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Italien, der wirklich Hölderlin so wahrgenommen hat, dass er sich fast mit Hölderlin identifizieren konnte. Also Hölderlin ist in Italien präsent, in literarischen Diskurs, in philosophischen Diskurs auch. Und was aber mich auch schon natürlich positiv überrascht hat, war die Aufnahme der zwei Bände. Also der erste Band ist jetzt schon bei der dritten Auflage in diese Form. Und da gibt es noch eine Sonderausgabe in einer Broschüre. Und von dem zweiten Band, der erst im letzten Jahr erschienen ist, im Juni, da gab es schon nach 3 Monaten eine zweite Auflage, weil der Band so gut aufgenommen wurde. Es gab riesige Rezensionen in vielen italienischen Zeitungen, von Claudio Magris bis zu Massimo Cacciari. Alle haben das Buch positiv besprochen.
Ich habe den Eindruck, dass das in Deutschland eher nicht so der Fall ist, dass man sich vielleicht nicht mehr so für Hölderlin interessiert. In den Schulen wird er, soweit ich weiß, nicht mehr unbedingt gelesen. Und an den Universitäten, da habe ich so den Eindruck, dass diese Deutungsschlachten, die in den 70er und 80er Jahren über sein Werk ausgetragen wurden, dass die doch irgendwie abgenommen haben. Also ich weiß noch, als ich studiert habe, da war gerade die Theorie von Pierre Bertaux ganz en vogue. Also Pierre Bertaux, der sagte, Hölderlin habe sich in den Turm zurückgezogen für die zweite Hälfte seines Lebens, weil er eigentlich ein Jakobiner war und er wollte sich schützen vor politischer Verfolgung. Und das wurde damals wirklich ernsthaft diskutiert. Andererseits finde ich es auch interessant, dass ja in Deutschland gerade im 20. Jahrhundert, da hatte man Hölderlin eigentlich wiederentdeckt und dass er da nicht nur gelesen, sondern leider auch vereinnahmt wurde von vielen Seiten. Also einerseits von den Nazis. Es gab diese Tornister-Ausgaben, die tatsächlich die Soldaten mit in den Zweiten Weltkrieg nahmen, mit Ausgaben von seinen Gedichten. Und andererseits gab es dann nach dem Krieg auch wieder die Linken, die ihn vereinnahmten. Und vielleicht ist es so, dass man in einem Land wie in Italien sich ihm unbefangener nähern kann. Oder ist das jetzt eine kühne Behauptung? Denn ich denke, nach dem Krieg war es schwierig, Hölderlin in Deutschland unbefangen zu lesen.
Ja, Sie haben vollkommen recht. In Italien war es sozusagen leichter. Also dieser ideologische Krieg spielte für Italiener keine Rolle, für die Franzosen auch nicht. Also in Frankreich ist auch so ein Phänomen. Und gerade für Leute, die auch in Widerstand in Italien waren, war Hölderlin wichtig. Also Zanzotto, der Dichter, den ich früher genannt habe, hat auch ein Gedicht geschrieben. Er hat sich an die Partisanen angeschlossen. Und gerade im Krieg, mitten im Krieg, im Widerstand, schreibt er ein Gedicht mit diesem Anfangsvers: Hölderlin, lass mir mit zitternder Hand schreiben. Also er wendet sich an Hölderlin als inspirierende Figur. Das ist, glaube ich, emblematisch für diese Rezeptionsgeschichte. Und das ist ein Vorteil. Aber andererseits, wie Sie auch zu Recht gesagt haben, wurde dann Hölderlin in Deutschland in den 60er Jahren, in den 70er Jahren vor allem, auch anders wahrgenommen von der 68er Generation, auch vereinnahmt. Es gab diesen ideologischen Krieg. Ich glaube, wir haben heute überhaupt das Problem, dass wir die Tradition, unsere eigene europäische Tradition, zu schnell abfertigen. Und dass diese ganze Debatte des 20. Jahrhunderts fast etwas ist, das in der Ferne liegt und dass wir da keinen Sinn mehr finden können. Und dann stellt sich die Frage, wozu sollen wir heute noch Hölderlin lesen? Das ist auch der Titel meines ersten Essays im Buch.
Was würden Sie
und ich
sagen?
Glaube, ja, weil Hölderlin, ja, weil Hölderlin sagt uns sehr viel. Also erstens, das ist die Macht dieser Sprache. Und ich glaube, man muss sich einfach mit dieser Sprache beschäftigen, gerade dabei. Also das Problem ist nicht vielleicht, dass diese Sprache einfach oder schwierig ist. Das Problem ist, dass diese Sprache unsere Sicherheiten auch in Frage stellt. Ich glaube, man muss diese Sprache in jeder Hinsicht übersetzen.
Darf ich es da mal nachfragen? Diesen Satz hatte ich mir nämlich tatsächlich auch rausgeschrieben, dass diese Sprache unsere Sicherheiten in Frage stellt.
Ja.
Wie meinen Sie das? Das fand ich ganz spannend.
Ja, weil wir glauben, feste Begriffe zu haben. Und Hölderlin ist ein Dichter von Widersprüchen, von ungelösten Problemen, von Bildern, die dann zerstört werden. Hälfte des Lebens, das berühmteste Gedicht Hölderlins. Da haben wir ein erstes Bild. Es ist alles harmonisch, schön, wunderschöne Landschaft,
die
der
Schwäne
Sommer, die Schwäne, die Liebe, also allerlei symbolisch beladen. Und dann haben wir aber das Gegenteil, ein anderes Bild. Das eine zerstörte das andere. Und diese ständige Gegenüberstellung, diese Wechsel der Töne, also dieses Leben, das nicht auf eine Einheit zu bringen ist, das ist eigentlich noch heute unser Leben. Also das, und wenn wir glauben, unsere Gewissheiten zu haben, dass wir glauben, dass wir alles meistern können, und das ist nicht so. Also Hölderlin sagt uns sehr viel, weil er ein Dichter der Widersprüche ist, von unaufgelösten Konflikten, rhetorisch würde ich sagen, von Chiasmen, also von Kreuzungen, von Bildern, die sich nicht aufheben und sich auch nicht auflösen, aber die in ihren Widerspruch da noch bleiben und die wahrgenommen werden müssen.
Hat das auch damit zu tun, dass er sein Werk häufig überarbeitet hat? Manches ist ja auch gar nicht vollendet, aber es gibt ja diese verschiedenen Überarbeitungen, die man auch nachlesen kann. Also das heißt, er konnte sich vielleicht oft auch gar nicht entscheiden. Er suchte nach einem idealen Ausdruck.
Ja, also das ist auch das Faszinierende natürlich seines Werkes, dass viel unvollendet geblieben ist, dass es so viele Entwürfe, also nicht so Fragmente, also vielleicht sollte man eher von Entwürfen und nicht von Fragmenten sprechen, aber de facto ist ein fragmentarisches Werk. Also de facto müssen wir vielleicht diese Fragmente heute auch zu Ende führen. Und das ist, was ich auch mit Übersetzen meine, dass wir diese fragmentarische Werk, also was nicht, weil es eben kein Ende gibt und keine Lösung und keine feste Antwort auf unsere Probleme, dass wir das alles so aufnehmen müssen und auch in unsere Leben übersetzen müssen. Lyrik muss aber, glaube ich, auch immer übersetzt werden, nicht so sehr in eine andere Sprache, sondern in unsere Leben, in unsere, wirklich in unsere Körpersprache, wenn Sie wollen, also in unsere Gefühlssprache und nicht nur in einen anderen Code, in ein anderes Zeichensystem.
Übersetzung ist also ganz vielfältig. Man muss ja auch an den historischen Kontext denken. Da wollte ich Sie noch fragen, weil Sie das Gedicht Hälfte des Lebens erwähnt haben, da heißt es ja am Schluss, im Winde klirren die Fahnen. Ja. Und ich muss sagen, ich habe da wirklich immer Fahnen und diese Schnüre gehört praktisch, also Fahnen gesehen und diese Schnüre, die dann gegen den Mast schlagen. Aber Sie schreiben in Ihrem Buch, dass diese Fahnen oft als Wetterfahnen übersetzt wurden. Sie aber haben es auch als Fahnen übersetzt. Wie kann denn sowas passieren, dass man da offenbar einen Begriff findet, auf den ich zum Beispiel gar nicht gekommen wäre? Ich hätte dieses Bild gar nicht von Wetterfahnen auf einem Kirchturm.
Also im Gedicht steht, dass die Fahnen klirren.
Ja.
Im Winter klirren die Fahnen.
Ja.
Und man hat sich gefragt, was soll dann diese Verbindung von diesem Verb klirren zu den Fahnen? Und Hellingrad, der einer der ersten Herausgeber des Werkes Hölderlins und dem man natürlich auch seine Rezeption verdankt. Also Hölderlin war mitten im Krieg, hat den Band mit den Gedichten herausgegeben. Hölderlin hat in seinen Kommentar geschrieben, wahrscheinlich die Wetterfahnen. Und das klang plausibel, dass im Winter die Wetterfahnen, die aus Metall sind, auch klirren.
Denn Hellingrad hätte das.
Hellingrad hat das behauptet.
Ja. Mhm. Hellingrad das. Und so kam das dann.
Das ist so gekommen, natürlich. Ja. Dann alle haben wiederholt, weil wenn sie etwas in einem Kommentar finden, wird das immer dann weiter tradiert. Das ist leider so, dass man vielleicht nicht abschreibt, einfach wieder tradiert, was man gelesen hat, was in einem Text steht. Und das war auch so bei der Ausgabe von Hellingrad, dass viele anderen einfach das so genommen haben. Und dann kamen natürlich auch in Schubert-Zyklus, da klirren auch die Wetterfahnen. Und das schien plausibel zu sein. Also das Wort ist in diesem Kontext sozusagen neutralisiert. Das Wetterfahnen klirren klingt normal. Das Fahne klirren können, das ist eine Metapher, das ist ein Bild. Und das wurde sozusagen nicht akzeptiert. Man hat gedacht, ja, Hölderlin sei verrückt und deshalb hat er geschrieben, die Fahnen klirren, den Fahnen dürfen nicht klirren, aber Wetterfahnen schon. Und deshalb wurde dann ins Italienische dieses Bild auch immer so übersetzt.
Das heißt, man muss, wenn man übersetzt, auch ganz viele Entscheidungen treffen.
Ständig.
Sie haben sich ja sozusagen gegen die Wetterfahnen
entschieden, aber ich bin nicht allein. Ich schreibe auch in meinem Essay, dass Jeanne Marie, also die in Auschwitz war, hat dieses Gedicht Hölderlin zitiert. Er erzählt, dass ihr im Lager in Auschwitz-Birkenau Fahnen sieht, und das sind keine Wetterfahnen, das sind wirklich Fahnen, und dann fallen ihm diese Verse Hölderlins ein. Im Winter klirren die Fahnen, und überlegt, was das ist. Und übrigens, er lehnt auch nicht nur Hölderlin ab, sondern das ganze Kulturgut. Er sagt, mit Lyrik kann man in Auschwitz nichts anfangen. Aber wenn man genau dann überlegt, genau gerade in so einer Situation wie Auschwitz, versteht man, was diese Verse heißt. Mhm. Denn die Fahnen, also die Emblemen von Ideologien, das klirrt. Das ist ein störender Ton geworden. In Auschwitz sind die Fahnen Störer, sie klirren. Und gerade in Auschwitz versteht man, was Hölderlin mit diesem Bild gemeint haben kann. Vielleicht waren andere Assoziationen, egal, aber Lyrik hat ein Potenzial, das in Rezipienten, in Leser aktiviert wird. Und dieses Potenzial kann man gerade in so einer Situation verstehen.
Und was war Ihnen das Wichtigste daran, dieses Werk zu übersetzen?
Also bei der Lyrik eben, man muss Entscheidungen treffen, und da war es immer wieder anders. Fast bei jedem Gedicht muss man sich auch Prioritäten geben. Was kann man da wiedergeben, was ist da zentral bei den Reimgedichten zum Beispiel, ob man versuchen soll, den Reim wiederzugeben oder nicht. Bei den Turmgedichten habe ich das versucht, weil ich glaube, dass die Turmgedichte ohne Reim wertlose sind.
Also das sind die Gedichte, die entstanden sind, als er im Turm dann war. Schon gelebt hat.
Ja.
Vielen Dank, Herr Reitani.
Danke Ihnen.
Noch eine ganz kurze Frage oder auch bitte um kurze Antwort. Was bedeutet Ihnen Hölderlin heute? Also was bedeutet er für uns in unserer heutigen Zeit?
Es bedeutet Hoffnung in der Verzweiflung.
Ganz herzlichen Dank. Hölderlin übersetzen heißt das Buch von Luigi Reitani mit 7 Essays zu diesem Thema, Hölderlin übersetzen, wie schwierig es eben ist, denn Luigi Reitani hat das getan in diesem zweibändigen Mammutwerk mit Hölderlins Gedichten, die er ins Italienische übertragen hat, Gedichte und eben auch Theaterstücke. Vielen Dank, und das Buch ist im Folio Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
Auf dem blauen Sofa begrüße ich ganz herzlich Jan Ross. Jan Ross ist politischer Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit. Und er ist sehr, sehr viel mehr als das, wie wir gleich merken werden in unserem Gespräch. Unter anderem ist er äußerst gebildet. Sein neues Buch heißt Bildung, eine Anleitung. Und es tut genau das, was es verspricht in diesen knappen Überschriftworten. Bildung, eine Anleitung. Ganz herzlich willkommen, Jan Ross.
Schön, dass ich hier sein kann.
So knapp wie dieser Titel ist, Bildung, eine Anleitung, mich hat er provoziert. Mich hat er provoziert mehrfach gleich, auch aktuell so ein ganz bisschen, weil man in diesen Krisenzeiten, in denen wir gerade sind, in denen wir ganz viel Alltag umstellen, Coronavirus als Stichwort, vielleicht zunächst an ganz, ganz andere Sachen, an fundamentalere Sachen denken als an Bildung. Ist das nicht ein luxuriöses, ein Luxusgut?
Also zunächst einmal der Untertitel Anleitung sollte ganz praktisch sein. Er sollte einfach nur signalisieren, dass das Buch einen Gebrauchswert hat. Dass dies kein Buch über Bildung ist, wo einer erzählt, wie toll Bildung ist oder wie ein richtiges Bildungssystem eingerichtet werden soll oder sowas, sondern wo jemand ein paar wissenswerte Sachen mitteilt, die als Ganzes gesehen Bildung ausmachen oder zu dem beitragen, was Bildung ausmacht. Also zunächst mal ist mit Anleitung gar nichts Strenges gemeint, sondern es soll nur einen Nutzwert beanspruchen.
Kein Zeigefinger.
Kein Zeigefinger. Okay. Der andere Teil der Frage, den Sie ansprechen, nach dem Luxuscharakter. Ich bin mir gerade in Bezug auf das, was uns jetzt bevorsteht mit Corona und dass wir mehr zu Hause bleiben müssen, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben, uns zu zerstreuen mit anderen, nicht mehr so viele Möglichkeiten rauszugehen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das nicht eher zu einer Renaissance der Sachen führen wird, von denen ich in diesem Buch schreibe.
Zumindest kann man mehr lesen.
Man kann wirklich mehr lesen. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, Sie haben erwähnt, dass ich bei der Zeit arbeite. Wir haben gerade einen Titel über Bücher produziert. Der hat sich recht gut verkauft. Es ist nicht so, dass diese Zeit der Krise eine wäre, in der man von geistigen Dingen nichts mehr wissen will, sondern vielleicht findet man dafür Zeit. Vielleicht erkennt man auch, was wirklich was aushält und auf Dauer Orientierung gibt. Denn auch darum geht es natürlich bei Bildung.
Ich habe noch eine zweite Assoziation zu Bildung in diesem aktuellen Krisentagen, von denen wir ja nicht wissen, wie lange sie dauern, möglicherweise sehr lang. Ich sage die einfach mal, obwohl die vielleicht ein bisschen verquer war, aber die ging ganz schnell Assoziation. Bildung, braucht man das? Viele Leute glauben, also Bildungsoptimisten glauben, Bildung mache Menschen zu besseren Menschen. Ein Gedanke, der in ihrem Buch sehr ausführlich diskutiert wird. Aber jetzt haben wir ganz wenige Tage mit einem noch gar nicht erklärten Ausnahmezustand und schon klauen Leute Desinfektionsmittel aus Intensivstationen. So, was bringt Bildung?
Na, ich würde natürlich nie behaupten, dass Bildung einen automatisch zum guten Menschen macht. Was sie allerdings vielleicht doch ein bisschen tut, ist, einem beizubringen oder jedenfalls die Möglichkeit zu verschaffen, andere Perspektiven einzunehmen. Ich meine, womit haben wir in der Bildung zu tun? Wir haben zu tun mit anderen Zeiten, fernen Zeiten in der Vergangenheit. Wir haben zu tun mit Kulturen, die uns räumlich fremd sind oder die in ihrer Art und in ihren Werten fremd sind. Wir lesen von Leuten, das fängt an bei Homer, dem allerersten Dichter, und geht bis in die neueste Literatur. Wir lesen von Leuten, die uns gar nicht so besonders gut gefallen und die wir trotzdem anfangen, interessant zu finden. Also dieser Punkt, dass man ein bisschen aus dem Narzissmus der Selbstbezogenheit herauskommt, von dem glaube ich, dass er doch auch einen moralischen Wert hat.
Das Horizonterweiterung.
Horizonterweiterung. Natürlich gibt es gebildete Arschlöcher und Bildung kann einem, wenn man ein Arschloch ist, dafür sogar noch Mittel der besonderen Raffinesse anheimgeben.
Ich würde sogar glauben, dass Bildung und Dummheit ganz gut miteinander einhergehen.
Ja, es gibt eine Art bornierter Gebildetheit, das stimmt. Ich glaube, ein bisschen weniger als früher, weil Bildung nicht mehr so selbstverständlich ein Weg ist, um sich in der Gesellschaft Geltung zu verschaffen. Früher war es halt so, dass man mit seiner Bildung sehr protzen konnte. Das ist heute nicht mehr ganz so. Es ist eher so ein bisschen was Altmodisches oder Schräges oder Eigenwilliges. Ich finde das ganz gut, wenn die Bildung gewissermaßen ihren äußeren Glanz so etwas verliert und man sich mehr auf das konzentriert, was sie eigentlich in der Sache zu bieten.
Ich kann auch unbedingt sagen, dass ich Ihr Buch als eines empfunden habe, das Zugänge legt. Also das Gegenteil von bildungsborniert und das Gegenteil von bildungsdünkelig ist, sondern ausgesprochen großherzig. Also um es mit einem Wort zu sagen, das mir da auch zumindest sinngemäß immer wieder begegnet ist in dem Buch. Vielleicht blättern wir mal so ein bisschen rein. Sie haben mehrere Kapitel, die so ein bisschen thematisch vorgehen. 10, 11, 12, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf.
Es sind insgesamt, glaube ich, 12.
Ja, und Sie beginnen mit den alten Griechen. Mhm. Es geht um bildende Kunst, es geht um Literatur, also verschiedene Kunstgattungen, es geht um Wissenschaft, Philosophie. Ich fand den Anfang mit den alten Griechen sehr, 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 sagen wir mal, bildungsselbstbewusst. Also, denn da gehe es um nichts anderes als das Eigentliche des Menschen.
Ja.
Wie kommen Sie zu dieser von jeglicher, weiß ich nicht, Relativierung oder Bildungsskepsis oder Zersplitterung von Wissensgegenständen dazu, einfach nochmal zu sagen, okay, wenn wir wissen wollen, wie das Eigentliche des Menschen funktioniert, dann müssen wir ins 5., 4. Jahrhundert vor Christus und zwar auf diese griechischen Inseln gucken.
Auch das Eigentliche, wie die Anleitung, meint hier eigentlich erstmal was sehr Nüchternes. Gemeint ist, die Griechen waren die Ersten, die das Beiwerk bei allen möglichen Phänomenen, die ihnen begegnet sind, abgeräumt haben und versucht haben, auf den Kern vorzudringen. Also das Beispiel, an dem man es am einfachsten sieht und erklären kann, ist, schauen Sie sich eine griechische Skulptur an, das sind immer nackte Menschen. Eine griechische Skulptur handelt von dem Menschen, nicht von seinen Klamotten, nicht von irgendeinem schicken Hut, nicht von einer Krone, die er aufhat.
Und eigentlich weiß oder farbig?
Ja, ursprünglich waren sie angemalt, bunt angemalt, diese Skulpturen. Diese ganze Farbe ist abgebröckelt im Laufe der Jahrhunderte und als man dann in der Renaissance angefangen hat, die auszugraben, waren sie alle so schön weiß. Und da hat das Abendland angefangen zu glauben, bei den Griechen sei alles so marmorweiß gewesen. Ist aber nicht der Fall gewesen.
Aber gerade dieses Beispiel mit den Skulpturen, ich habe in Erinnerung, dass ich dabei ein bisschen lächeln musste, weil das ist ein Beispiel, wo Sie auch im Buch zeigen, dass die griechischen Künstler, Bildhauer dort auf das Eigentliche direkt gezielt haben. Ist das, also ich habe eine Banalität zu fragen, sind das nicht sehr inszenierte Posen, in denen die Götter, Halbgötter und Menschen da gezeigt werden?
Ja.
Solche, wofür man heute durchtrainierte Models und sehr aufwendige Lichtinszenierungen braucht.
Ich fürchte, dass nicht alle Griechen so ausgesehen haben wie die griechischen Skulpturen. Das muss man wahrscheinlich, damit muss man rechnen. Trotzdem wollten die was sichtbar machen, zum Beispiel wie eine Muskulatur funktioniert und aussieht.
Zumindest im besten Fall.
Im besten Fall aussehen kann und wollten es eben nicht zudecken. Ein anderes Beispiel spielt in dem griechischen Kapitel der Geschichtsschreiber Thukydides so eine gewisse Rolle. Das ist der Erste, der fast wie ein Naturwissenschaftler ein chemisches Element isoliert, rausgefunden hat und in Experimenten durchprobiert hat, wie menschliche Machtbeziehungen funktionieren. Und das sind so typisch griechische Sachen. Das ist, und das habe ich mit dem Begriff des Eigentlichen oder dieses Vorstoßes zum Kern so versucht auszudrücken.
Okay. Was ist denn Ihre Erklärung dafür, dass es ausgerechnet zu dieser Zeit an diesem Ort so florierend geworden ist, die Produktion von Eigentlichem? Denn in der Geschichtsschreibung, haben Sie gerade gesagt, in der Dramatik, in der Philosophie,
also wir können das natürlich immer nur so bröselhaft erklären. Sicher hat eine Rolle gespielt, dass die Griechen politisch gerade keine Einheit waren, sondern die griechische Welt bestand aus Stadtstaaten, die in einer irrsinnigen, manchmal auch pathologischen Weise miteinander konkurriert haben. Und dieses Konkurrenzprinzip, dass man unbedingt der Beste sein wollte, hat sich auch in diese Kleinstaaten, diese Athen, Sparta, Theben, Korinth und so weiter, übertragen. Das war eine sozusagen, wir würden heute sagen, eine hochkompetitive Welt, in der man unglaublich ehrgeizig war. Und ich glaube, diese Art Ehrgeiz, die ein Machtehrgeiz sein konnte, aber eben auch ein intellektueller Ehrgeiz und ein künstlerischer Ehrgeiz, die hat das hervorgebracht. Man kann es letztlich nie bis auf den... Ich finde, das Großartige an Kultur ist ja auch, es bleibt immer ein unerklärter Rest. Mhm. Und auch das gehört übrigens für mich zum gebildeten Menschen. Dass man das,
dass er das
dann
weiß.
Genau, das, dass man weiß, wo man mit seinen Schlauheiten irgendwo an eine Grenze stößt.
Mhm. Zu den tollen Sachen in der Art, wie Sie erzählen, in Ihrem Buch gehört, so war zumindest mein Eindruck, dass Sie gar nicht so einzelne Kunstgattungen durchschreiten. So hat sich es, glaube ich, in meiner Zusammenfassung gerade ein bisschen angehört, sondern Sie wechseln so ein bisschen die Perspektive. Mhm. Es gibt erst diesen Ort, diesen klassisches Griechenland als Ort, Und eines der ersten Kapitel dann handelt von Bewunderung?
Ja,
ist Bewunderung. Ja. Also in der Tat wird dann zunächst mal so eine Art von Begeisterungsfähigkeit, auch Enthusiasmus heraufbeschworen.
Das Bewunderungskapitel habe ich besonders gerne geschrieben, weil viele Leute glauben, dass Bewunderung etwas ist, was eigentlich den geistig so ein bisschen zurückgebliebenen Menschen auszeichnet. Ja. Also Bewunderung, da steht man mit offenem Mund vor irgendwas und hat es offenbar nicht verstanden oder man ist nicht richtig kritisch.
Fans, Follower,
genau.
Massen.
Scheinen alle doof zu sein. Und meine These ist, nein, das ist überhaupt nicht so. Erst wenn ich anfange, etwas großartig zu finden, beginne ich auch das Verstehen wollen zu entwickeln. Also Begeisterungsfähigkeit, weit davon entfernt, was Naives zu sein, ist in Wirklichkeit eine Voraussetzung dafür, die Welt zu verstehen und zu genießen. Und ich versuche in dem Buch die Kapitel, in denen ich von Sachen handle, Griechen, die Bibel oder Staatsphilosophie oder sowas, abzuwechseln mit anderen, die sich mehr mit der Haltung beschäftigen, die einem gebildeten Menschen hilft oder die einem hilft, gebildet zu werden.
Und zu dieser Haltung gehört also sowas wie Begeisterungsfähigkeit, aber auch die Fähigkeit, sich fallen lassen zu können, wenn ich das richtig verstehe.
Ja.
Ne?
Ja. Also das ist ja auch sowas, wo man eben normalerweise denkt, muss man nicht immer Selbstkontrolle haben oder so. Nein, nein, die Begegnung mit einem Werk, einem großen Denk- oder Kunstwerk, kann einen auch schon mal umschmeißen. Also ich erzähle so ein bisschen naiv in dem Buch, wie ich zum ersten Mal Wagners Tristan gehört habe und wie ich danach einfach zu nichts mehr zu gebrauchen war. Und das war irgendwie ein komischer Zustand, aber das war, und dann habe ich versucht, darüber nachzudenken, warum bin ich zu nichts mehr zu gebrauchen.
Genau, ganz ähnlich auch dieser Spruch, der einem das erste Mal in Ihrem Buch bei den Griechen begegnet, der dann aber nochmal auftaucht aus dem elterlichen Besuch bei der Akropolis, wenn ich richtig erinnere, und der geht auf Englisch und irgendwas mit Keep it in mind.
Look at it and keep it in mind. Das ist eine Geschichte, da ich muss 13 oder so gewesen sein, war mit meinen Eltern auf Griechenlandreise, wir besichtigten die Akropolis, da gibt es ein Museum und wir sahen so eine Besuchergruppe, die von einem englischsprachigen Griechen, der sehr, sehr viel sprach, von Kunstwerk zu Kunstwerk geleitet, und der redete und redete und der hörte überhaupt nicht auf. Und dann blieb er vor einem stehen, einem besonders schönen, der sogenannten trauernden Athene, so ein Relief, und da sagte er gar nichts mehr, sondern sagte nur zu seiner Gruppe, look at it and keep it in mind. Und dann kam weiter gar nichts mehr. Und das fand ich so schön, dass man dann auch mal mit seinen Gescheitheiten aufhören muss und anerkennen muss, dass das was Wunderbares ist. Und das hat auch was Befreiendes.
Verstehe. Jetzt vielleicht doch mal ganz kurz die einzelnen Felder, die Sie anschauen. Literatur, Philosophie, Wissenschaft, bildende Kunst, Musik ganz am Ende. Musik, das Feld, das direkt in die, mit der Seele zu tun habe. Sie schreiben zwar am Anfang, dass Ihnen nicht jedes gleich nahestehe beim Lesen, und ich meine es als Kompliment, merkt man das nicht. Also Sie schreiben über alles auf die gleiche begeisterungsfähige, begeisternde und gebildete Weise. Was steht Ihnen denn am nächsten?
Also Musik zum Beispiel steht mir viel näher als bildende Kunst.
Ah.
Das fängt damit an, dass ich in bildender Kunst in allem, was das Machen anging, Zeichnen, Sie können mir Ton in die Hand geben, ich kann daraus nichts Vernünftiges machen. Also in all diesen Dingen.
Aber Musik machen Sie?
Ein bisschen. Okay.
Klavier?
Ich habe Klavier gespielt, aber nicht besonders dolle, aber eben so viel, dass es mir beim Verstehen, glaube ich, geholfen hat. Also Musik hat schon eine besondere Bedeutung. Und bei Literatur ist es natürlich auch so, es gibt manche Dinge, die, das hängt ja auch so von Lebensphasen ab. Also viele Menschen werden erlebt haben, dass sie nicht zu jeder Zeit ihres Lebens Gedichte lesen können. Es gibt so Zeiten, in denen ist es was Tolles, man schwingt da so mit, das hat mit eigener Emotionalität zu tun. Dann irgendwann denkt man, ah, das guckt mich jetzt aber so pubertär an und jetzt will ich irgendwie lieber so einen Roman, der so ausgeruht vor sich hin erzählt. Und sowas gibt es halt übers ganze Leben, aber gibt es auch so was im Verhältnis zu den Künsten. Ich glaube tatsächlich, dass von den Gegenständen, die da vorkommen, für mich die bildende Kunst immer das Schwierigste war. Okay.
Ich habe am Anfang gesagt, der Titel Ihres Buches, Bildung, eine Anleitung, hätte mich provoziert. Ich habe das versucht, ein bisschen nachvollziehbar zu machen, wegen der Krisenzeiten, in denen wir uns, ehrlich gesagt, auch ohne dieses Virus, aber durch dieses Virus nochmal neu befinden. Es gibt noch einen ganz anderen Grund, warum mich der Titel provoziert hat. Und zwar der Umstand, dass sowas wie ein Bildungskanon, also eine verbindliche Zahl oder eine verbindliche Liste von Dingen, die wir in der Kunst, in der Wissenschaft und so weiter lesen sollen und kennen sollen, das eigentlich ja schon seit Jahrzehnten in einer Dauerkrise ist. Mindestens seit 20 Jahren, vielleicht seit 60 Jahren, seit den 1960er Jahren. Wie kann man, wenn seit den 60er Jahren auf Bildungsideale eingetrampelt wird, wie kann man noch mal so unverkrampft festhalten? Daran habe ich mich gefragt.
Naja, also erstmal, indem man sich für das Mann nicht interessiert. Also das ist, glaube ich, die Voraussetzung. Ich finde ich sehr interessant. Bildung hat was mit Individualität zu tun. Ich finde wir sehr interessant. Bildung hat was mit Gemeinschaft zu tun.
Genau, aber der Gemeinschaft wäre ja schon mal eine Art von wir mindestens. Und das wenn nicht Mann.
Ja, Mann, finde ich, ist eben so, man kann heute nicht mehr so oder so denken. Wer sagt das eigentlich?
Also, beispielsweise Bücher, die im Untertitel das Wort Anleitung tragen.
Skifahren eine Anleitung, Gärtnern für Witwen eine Anleitung. Warum nicht? Warum nicht Bildung eine Anleitung? Also ich will keine blöden Witze machen. Es ist ja auch ein bisschen verspielt gemeint. Also natürlich haben Sie völlig recht. Man muss das in Anführungszeichen setzen. Ich habe ja auch, mein Ausweg aus diesem Kanonproblem ist, dass ich versuche, meine Subjektivität offenzulegen. Ich sage eben, hier in diesem Buch ist viel von den Griechen die Rede. Das hängt damit zusammen, dass das sozusagen meine Profession ist, dass das, was ich studiert habe an der Universität. Ich glaube, es gibt auch ein paar sachliche Gründe, warum die wirklich toll sind.
Also vielleicht mal ein paar Namen genannt. Es tauchen einfach tatsächlich klassische Größen
ja,
auf.
Ja, es geht mit Homer Kant los. Es geht über die großen Philosophen, eben nicht nur die Griechen wie Platon, es kommt Immanuel Kant vor. Ich versuche aber auch Autoren des 20. Jahrhunderts, Virginia Woolf hat einen relativ großen Platz. Es gibt ja ein Kapitel, das beschäftigt sich, ich nenne das Klassiker der Rebellion, wo ich gerade versuche, diejenigen, die nicht zur Establishment-Kultur gehören oder lange nicht dazu gezählt wurden, ein bisschen zu ihrem Recht kommen zu lassen. Also ich glaube, dass ich schon reflektiere, dass Bildung auch lange Zeit als eine Art Herrschaftsideologie des Bürgertums
das
fungiert
hat. Das kann ich Ihnen als Leser absolut bezeugen. Ich habe das so, ich hab das so verstanden, dass Sie das komplett bewusst tun und auch, ich würde mal sagen, also ich habe das als sehr integrativ verstanden, was Sie da als Kanon...
Aber trotzdem finden Sie es irgendwie ein bisschen abenteuerlich.
Nein, ich versuche das zu verstehen. Also einfach, weil es diese 20 bis 60 Jahre Kritik an dieser Art von feststehendem Kanon gibt. Da haben Sie aber wiederum ein Kapitel, in dem Sie ja auch andere Leute zulassen oder zumindest eben gegen
Kanon. Ich glaube wirklich, dass ich das Wort Kanon kein einziges Mal verwende. Ich würde mich freuen über alternative Lesarten. Also ich meine, ich kriege ja auch manchmal Briefe, wo dann Leute schreiben, aber ich fand Folgendes viel, viel wichtiger für mich oder so. Das finde ich ganz einleuchtend. Das soll überhaupt nicht autoritär sein. Andererseits ist es schon so, dass diese Bildungstradition, die eben sozusagen mit der Bibel und mit den Griechen anfängt und die bis zu den Klassikern der Moderne und des 20. Jahrhunderts reicht, die ist schon sehr fruchtbar gewesen. Also man merkt auch, wie beim Nachdenken über diese Dinge, nehmen wir jetzt Homer, die Mythen sind von anderen Dichtern aufgenommen und weitererzählt worden, bis hin zu Joycens Ulysses. Das ist einfach ein Zeichen dafür, dass da wirklich Kraft drin steckt. Und daher, glaube ich, kann man dieser Überlieferung auch erst mal trauen. Was einem nicht gefällt, das soll man dann bleiben lassen, aber der Versuch lohnt sich.
Also ich habe Ihr Buch auf eine Weise, die mich überrascht hat, auch gar nicht als autoritär wahrgenommen. Unter anderem wegen jenes Kapitels, das auch sagen wir mal, andere Namen zulässt und diskutiert, aber auch, weil Sie an verschiedenen Stellen sehr, sehr um Zugänglichkeit bemüht sind und Leute reinholen wollen. Und schließlich auch deswegen, Sie haben es gerade gesagt, weil Sie das, sagen wir mal, Standpunkthafte Ihrer Auswahl ja komplett deutlich machen. Das ist ja total klar. Vielleicht gegen Ende noch ein anderer Aspekt. Es ist ja nicht nur so, dass Bildung seit vielen Jahrzehnten von links problematisiert wird, ne? Oder ich könnte sagen, von links wird einerseits gesagt, hey, eure Listen, die wir lesen sollen, die gefallen uns nicht. Wir brauchen andere Standpunkte, nicht nur weiße alte Männer. Was wir gerade versucht haben, so anzudiskutieren zumindest. Auf der anderen Seite wird von links ja auch großen Wert darauf gelegt, eben Zugang zu Bildung möglich zu machen, es breiter zu machen. Und das ist ein Gedanke, dem ich bei Ihnen auch begegnet bin. Ich würde ganz gerne daran erinnern, dass auch sowas wie Bildungsnotstand, also hey, wir sind nicht mehr gebildet, ebenfalls seit 60 Jahren,
ein
Dauerbrenner ist eigentlich, also in unterschiedlichen Lautstärken vielleicht, aber tatsächlich Mitte der 60er Jahre, großes Wort, große Debatte, Bildungsnotstand, also es gibt zu wenig Bildung davon. Ist Ihr Buch so eine Neuauflage von dieser Klage?
Also damals, wenn man sich das nochmal anguckt, diese Debatte, die in den 60er Jahren über den Bildungsnotstand geführt wurde, dann war die ja sehr quantitativ orientiert. Es ging im Grunde genommen darum, dass die Bundesrepublik damals nicht genug Schüler in die höhere Bildung brachte. Also es ging um die Ausweitung der Gymnasien. Und dann kam eben die Gesamtschule und all diese Dinge dazu. Zu diesen Debatten sage ich nichts, weil ich auch wirklich nichts davon verstehe. Ich bin kein Bildungspolitiker. Mein Buch richtet sich ja eher an Erwachsene, die in der Schule mit manchen Bildungsgegenständen in Berührung gekommen sind, aber vielleicht bei dem einen oder anderen das Gefühl hatten, das ist doch öde. Und dann versuche ich eher zu zeigen, dass es so öde nicht ist. Bildung ist für mich nicht in erster Linie Schulbildung, sondern sie gehört für mich in den Zusammenhang von ganz anderen Lebenstätigkeiten, wie Reisen. Es geht auch nicht immer nur um Lesen. Man macht Bildungserfahrungen auch, wenn man unterwegs ist und wenn man Leute trifft, wenn man eben diese Offenheit für die Horizonterweiterung hat. Also es ist nicht einfach immer nur das Buch, obwohl das Buch, wenn man es mit der Reise zusammenbringt, naja, man erlebt von der Reise mehr, wenn man sich ein bisschen vorbereitet hat und hinterher ist man neugierig darauf, wieder mehr darüber zu lesen. Aber das ist, finde ich, für eine Gesellschaft und für uns Erwachsene, die wir eben nicht mehr zur Schule gehen müssen, sind das die Orte, die sich mit Bildung verbinden. Und dazu habe ich Mut machen wollen.
Gelingt Ihnen unbedingt. Ich habe Ihr Buch vielleicht als letzter Eindruck auch als, also Sie haben gerade noch mal so schön gesagt, Horizonterweiterung, als tatsächlich als das Buch eines Menschen mit sehr, sehr weitem Horizont gelesen, der unter anderem Jahre in Indien verbracht hat. Auch mit der indischen Erfahrung im Hinterkopf meine letzte Frage an Sie. Macht Bildung eigentlich die Menschen besser?
Ich glaube, sie macht es ein bisschen schwieriger, engherzig und borniert zu sein. Und das ist eine gute Sache. Das ist noch nicht automatisch gut sein, aber dieses einen nachdenklich zu machen, eigene Vorurteile zu hinterfragen, sich mit Dingen identifizieren zu können, die einem nicht so mitgegeben worden sind, das, glaube ich, hat schon, sagen wir mal, moralischen Wert.
Okay, also ein Bildungsoptimist mit einem lustvollen Buch Bildung, eine Anleitung. Ganz herzlichen Dank, Jan Ross.
Sehr gerne.